Mitja, mein Lieber, schön, dass du mich hier in München extra besuchen kommst für dieses echt obergeile Just Fucking Do It Folge 9 mit dir.
Ich wäre so gerne Folge 7 gewesen, weil das meine Glückszahl ist.
Ja, den Gefallen kann ich dir leider nicht mehr tun. Jetzt sind wir schon bei Nummer 9, aber 9 ist ja auch eine Glückszahl.
Ja.
Total geil, dass du da bist. Warum mache ich dieses Format? Just Fucking Do It ist aus einer Challenge heraus entstanden, wo es darum ging, dass ich aus meiner Komfortzone rauskomme und Dinge tue, vor denen ich Angst habe. Und die erste Challenge war Angst vor Ablehnung, wo ich einfach mal auf Mädels in der Fußgängerzone zugegangen bin und sie anzusprechen und habe dann festgestellt, hey, es geht gar nicht um die Angst vor Ablehnung, sondern es geht eigentlich darum, was ist, wenn die mich gut finden, was, wenn es geil wird. Und genauso ist auch dann daraus dieses Format entstanden, was, wenn es geil wird. Jetzt habe ich inzwischen die 9. Folge und freue mich total, dass ich so einen spannenden, polarisierenden Unternehmer, vor allem mit einer Geschichte wie dich, hier im Podcast habe. Und was dabei transportiert werden soll, ist, dass alles möglich ist, wenn du dran glaubst. Also selbst so abgefahrene Ideen, über die ja du dann erzählen wirst, was dich so in das Unternehmertum getrieben hat und wie sich das dann alles entwickelt hat. Es ist alles möglich, du kannst alles machen, wenn du nur dran glaubst. Und ich arbeite als Coach und psychologischer Berater mit dir, wenn auch du das schaffen möchtest. Da gibt es verschiedene Formate, das Ganze formiert sich gerade weiter. Es gibt Ende des Monats ein tolles Retreat, wo man sich inspirieren lassen kann. Und jetzt geht es erstmal um dich, lieber Mitja. Wer ist denn Mitja Klee?
Ja, fangen wir mal ganz vorne an. Also erstmal bin ich gelernter Textilkaufmann und habe eine sehr spannende Ausbildung gemacht in einem Betrieb, wo ich sehr stark gemobbt wurde und ganz, ganz starken Gegenwind hatte und mich sehr unwohl gefühlt habe. Habe dann direkt nach der Ausbildung aufgehört, bin dann das erste Mal selbstständig gewesen als DJ. Ich war mal Hip-Hopper. Ja. War auch eine coole Zeit. Hab dann mich damit so ein bisschen durchgeschlagen und
Wann war das so? Welches Jahr ungefähr?
das war so 96, 97, 98, 99. Also ich habe das mehrere Jahre gemacht. Hauptberuflich habe ich das gemacht, glaube ich, in 98, 99. Das war so die Zeit. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern. Wir haben dann irgendwann angefangen, selber Veranstaltungen zu organisieren. Und eine große Party, die ich niemals vergessen werde, war eben die um die Jahrtausendwende dann die entsprechenden Millennium-Partys. War ja damals, können sich viele nicht mehr dran erinnern. Ich bin ja schon, der alte, weise, graue Mann. Ja, das waren die Millennium-Partys. Ich habe mich aber dann irgendwann dagegen entschlossen, da weiterzumachen, weil ich meine Zukunft nicht da drinne gesehen habe. Also ich wollte das eigentlich immer ganz gerne unbedingt machen. Deswegen habe ich es gemacht. Ich glaube, ich habe es auch gar nicht so schlecht gemacht. Also es gibt tatsächlich auch heute noch Leute, die mich darauf ansprechen, die sich noch daran erinnern können. Ja, aber ich hab da meine Zukunft irgendwann nicht mehr drin gesehen, weil das eigentlich zu viel Alkohol, zu viel Party und zu unstetig war. Also ich habe tatsächlich eher das Bedürfnis nach Stetigkeit gehabt. Ich bin dann wieder in meinen Beruf gegangen, habe in einem coolen Klamottenladen gearbeitet und
Das war dann
erstmal.
die Zeit, wo wir uns auch
Nee, da
kennengelernt
haben
haben
wir uns noch gar
wahrscheinlich.
nicht
Achso,
kennengelernt. Das
okay.
ist also 2000, 2001 gewesen. Ich habe dann so 2 Jahre in einem sehr angesagten Laden gearbeitet. Bin da eigentlich auch ganz glücklich gewesen. War eine unglaublich coole Zeit. Eine sehr inspirierende italienische Familie, sizilianische Familie, so viel Zeit muss sein. Und da habe ich sehr viel gelernt. Die haben auch ein bisschen mein Mindset so ein bisschen geprägt. Wobei ich sagen muss, dass ich auch in meiner Jugend schon die richtigen Bücher an die Hand bekommen habe. Also ich habe tatsächlich mit 13, 14, 15 schon Napoleon Hill gelesen und Dale Carnegie und so die richtigen Klassiker. Ne? Also Denke nach und werde reich und Der Erfolg ist in dir und die Bücher, die habe ich halt sehr, sehr früh in meiner Jugend schon gelesen, was für meinen Ehrgeiz und für meinen für dieses Vorangehen eigentlich verantwortlich gewesen ist in meinem Leben. Dass ich dann die Sachen halt auch einfach immer gemacht habe. Ich habe die visualisiert und ich habe halt so diese Autosuggestionsgeschichten halt auch immer sehr, sehr viel berücksichtigt, gerade so in den Anfangsjahren. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ich habe dann halt eben in diesem Szeneladen gearbeitet und
Wo war das, in welcher Stadt?
in Kassel
In Kassel.
und habe dann das Angebot bekommen, in Köln Filialleiter zu werden. Also mit dem Angebot hat man mich gelockt. Ich bin dann nicht direkt Filialleiter geworden. Ich bin dann erstmal so auf eine Warteposition gesetzt worden. Und habe dann da 2 Jahre verharrt. Dachte eigentlich, es wäre eine mega geile Idee, nach Köln zu gehen. Da wartet auf jeden Fall die ganze Welt wartet natürlich nur auf mich. In Köln hat auch jeder auf mich gewartet und da kann ich auf jeden Fall Karriere machen. Und ich hätte, glaube ich, tatsächlich auch gerne vielleicht irgendwas Mediales damals schon gemacht. Hat sich aber dann irgendwie nicht angeboten und ich habe das auch nicht forciert. Es ist aber eine sehr, sehr schwere Zeit gewesen. Also ich bin auch da sehr, sehr stark angeeckt zum Thema Polarisieren. Also es gibt immer bei mir sehr stark Leute, die mich mögen und mich unterstützen. Und es gibt aber auch immer Leute, die sich von mir tatsächlich abgestoßen fühlen. Ist auch da so gewesen. Es war eine sehr schwierige Zeit. Und dann kam unser Chef an und hat gesagt, also zu mir und auch zu meinem Arbeitskollegen, wir hatten beide so ein bisschen das Problem, dass wir mit den Mädels in der Filialleitung halt sehr stark angeeckt haben. Er hat gesagt, also ich glaube an euch, ich finde euch beide gut. Und auch jetzt gerade in meinem speziellen Fall hat er gesagt, ich glaube auf jeden Fall an deine Kompetenz. Ich finde dich auf jeden Fall gut und ich will dich auch auf jeden Fall behalten. Nur hier muss ich euch aus der Schusslinie nehmen, irgendwie das funktioniert nicht. Und dann haben wir uns kennengelernt, weil der Vorschlag war nämlich, geht nach München, macht eine Filiale. Gesagt, getan, wir sind nach München versetzt worden, sind umgesiedelt, haben hier in München erstmal eine WG gegründet und ja, haben hier eine Filiale geleitet und da haben wir uns kennengelernt, weil deine ehemalige Frau ist ja Arbeitskollegin von der Filialleiterin gewesen, eben aus der gleichen Gruppe, mit der ich dann liiert war.
Richtig.
Derzeit haben wir uns kennengelernt, genau.
Super spannende Zeit, ja.
Super spannende Zeit.
Ich erinnere mich also auch so zurück, viel, als wir dann in München auch mal gemeinsam essen waren. Ich glaube, Ente gab es, es war irgendwo in Ramersdorf, da erinnere ich mich noch sehr
so gut. So genau weiß ich das gar nicht mehr. Aber
ja, das weiß ich noch ganz genau, weil damals hast du dann nämlich auch diese Idee präsentiert, was du vorhast, wie du, ja, was dein Businessplan ist. Und das hat mich ziemlich beeindruckt.
Ja, aber ich hatte ja noch einen Zwischenschritt. Ich bin ja dann im Prinzip abgeworben worden. Also ich hatte dann nach diesen wirklich schlimmen 2 Jahren in Köln, wo ich leider, wie gesagt, sehr, sehr angeeckt bin und mich nicht entfalten konnte, hatte ich ja dann in München eine sehr, sehr gute Zeit. Also deswegen habe ich an München viel bessere Erinnerungen als an Köln. Haben ja sehr erfolgreich eine Filiale geleitet, was sehr viel Spaß auch gemacht hat. Und ja, dann natürlich nach so einer schweren Zeit unglaublich gut getan hat. Und deswegen bin ich dann hier weggeworben worden in den Vertrieb. Ist eigentlich auch, sage ich mal, ein relativ üblicher Karriereschritt für Leute in der Branche. Dass die Leute also irgendwie Filialleitung irgendwo sind, dann gehen die zack in den Vertrieb und dann geht so ein bisschen aufwärts. Jetzt hat der Vertrieb aber dummerweise auch nicht funktioniert. Das heißt, da habe ich dann auch wieder eine schwere Zeit gehabt. Das ist ein gutes Jahr gewesen. Und dann in der Zeit habe ich dir die Idee präsentiert, dass ich mich selbstständig mache, weil ich auch damals ein bisschen Selbstzweifel hatte. Also ich habe dann den Arbeitsvertrag nicht verlängert bekommen, hatte Selbstzweifel, habe dann auch zusätzlich zu der Idee, mich selbstständig zu machen, war ja so ein bisschen Spinnerei, gesagt, oh nee, ich versuche mich jetzt doch nochmal zu bewerben. Und das ist ja immer so, ne? Also
so Gummibänder mehr oder
Gummibänder, weniger halt
getestet.
Ich habe dann, weil ich natürlich auch noch ziemlich überheblich war und ich wusste ja, was ich kann und ich wusste ja auch, dass ich in München sehr erfolgreich war und das steckte ja auch in mir und das hat ja auch mein Selbstbewusstsein sehr, sehr hoch gehalten. Dummerweise haben das nur andere Leute nicht so gesehen. Ich habe mich dann beworben mehrfach und bin nicht mal zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden. Aus der Sicht von heute natürlich Gott sei Dank, weil ich dann natürlich im Zugzwang war. Und ich musste mich entscheiden, was ich machen will. Und ich habe dann gesagt, okay, Augen zu und durch. Jetzt machst du dich selbstständig.
Also im Prinzip aus der Not raus, weil die andere Tür einfach, die war eigentlich schon
die zu, war komplett
bevor,
zu.
Sie, bevor sie aufgeben ja. sollte, konnte.
Jetzt bin ich natürlich dummerweise ein sehr geradliniger Mensch. Vielleicht nicht immer gewesen in meinem Leben. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo Menschen sagen, ja, aber anders. Aber grundsätzlich bin ich ein sehr geradliniger Mensch und ich bin eigentlich auch ein verlässlicher Mensch. Und ich hatte damals der Familie, bei der ich gearbeitet habe, diese sizilianische Familie, versprochen, dass egal, wenn ich wieder nach Kassel komme, dass ich auf jeden Fall keinen Konkurrenzladen aufmache. Und jetzt mag man von mir halten, was man will. Aber bei mir gilt halt schon ein Mann, ein Wort. Und ich habe halt gesagt, okay, ich mache keinen Klamottenladen in Kassel
auf. Gerade auch bei den Sizilianern, ja, sehr wichtig. Also.
Ja, da hatte ich nichts zu befürchten, aber das ist für mich einfach eine Frage der Ehre gewesen.
Ja, natürlich, und, die ja da sehr wichtig ist. Also
ja.
Ich habe da auch eigene Erfahrungen, deswegen.
Genau, also das ist für mich einfach, ich habe das kategorisch ausgeschlossen. Ob das jetzt so richtig ist oder nicht, das steht wieder auf einem anderen Blatt. Und dann habe ich überlegt, was kann ich machen? Und ich wusste noch, dass überall, wo ich Filialleiter war, in Kassel war ich kein Filialleiter, aber auch da war gegenüber ein Beate-Use-Laden. Mhm. In Köln gegenüber Beate-Use-Laden. In der Innenstadt München nebenan, nicht gegenüber Beate-Use. Und wenn man halt in so einer Innenstadt Einkaufsstraße arbeitet, dann lernt man zwangsläufig auch immer so die Mitarbeiter der anderen Geschäfte kennen. Mhm. Die kommen dann ja auch mal bei einem rein und gucken nach Klamotten und dann kommt man ins Gespräch, ja, ich arbeite drüben bei Beate Use. Und dann fragt man immer so, sag mal, und wie läuft's so bei euch? Du glaubst nicht, die Leute schleppen eine Kohle bei uns rein, unvorstellbar. Und das hatte ich immer so ein bisschen im Kopf. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, alternativ zum Klamottenladen, was könntest du machen? So ein Erotikladen. Ist ja ein bisschen artverwandt, ein bisschen mit Dessous und Kram. Ich habe nicht mein Beruf zum Hobby, nicht mein Hobby zum Beruf gemacht, sondern es war tatsächlich so, dass eigentlich der Geldgedanke dahinter steckte.
Das ist das, was ich auch so spannend fand, weil die meisten würden ja vermuten, naja, das ist halt irgendwie so ein sexgeiler Typ und macht das jetzt halt einfach mal, weil er halt irgendwie es cool findet.
Genau,
irgendwie.
Genau. Also manche Leute, die von mir gehört haben und mich dann hinterher kennengelernt haben, die haben dann gesagt, du bist ja gar kein Typ im Rippenunterhemd mit Bierbauch und mit einer HB ohne Filter, ja. Nee, bin ich nicht. Also ich passe eigentlich nicht in das Klischee. Ja, gesagt, getan. Ich habe mich dann, trotz dass ich einigermaßen auch verschuldet war, dazu durchgerungen und habe gesagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig.
Das war da, wo wir uns dann in München, wo ich dann auch wusste, okay,
Mitya... Du weißt auch, wo meine Schulden herkamen, ne? Ich meine, als wir uns kennengelernt haben, habe ich... Diesen wild umgebauten Porsche 911 gefahren.
Stimmt.
wo wir mal zur vierten Runde mit gefahren sind.
Ja, Porno-Rot.
Und, ja, in Porno-Rot. Und ich hatte natürlich auch damals schon immer ein Faible für Autos. Ich habe eigentlich schon immer nicht so viel Geld ausgegeben für andere Sachen. Aber Autos waren mir eigentlich immer sehr, sehr wichtig. Und ja, daraus resultiert eigentlich ein ganz stattlicher... Also für die damaligen Verhältnisse ein ganz stattlicher Schuldendeckel, mit dem ich in die Selbstständigkeit gegangen bin, wo natürlich alle anderen gesagt haben, Dicker, wenn du zur, damals noch nicht Dicker, aber damals hat man halt gesagt, ey, wenn du zur Bank gehst und du willst einen Kredit haben für eine Geschäftsgründung, die gucken ja erstmal, wo du stehst. Ja. Die sehen doch, dass du noch Deckel zu bezahlen hast. Die geben dir doch kein Geld.
Mhm. Ja? Und vor allem für so eine Idee.
Ja. Und dann für so eine Idee. Mhm. Ja? Und ich habe aber gesagt, ich muss es ja wenigstens mal probieren. Und
ich kann mich erinnern, und das hat mich damals so beeindruckt, und da kannte ich diese Schuldensituation, das hatte ich gar nicht so auf der Uhr, weil ich habe dich halt einfach wahrgenommen als jemand, ja, der macht halt einfach. Auch mit dem Porsche, ja, das fand ich damals auch total abgefahren, weil das war ja eigentlich voll die klapprige Kiste und trotzdem irgendwie voller Überzeugung so, ja, das ist jetzt irgendwie mein Leben. Und so bist du ja auch aufgetreten mit dieser... Mit der Aussage, ja, ich habe jetzt da den Businessplan und da gehe ich jetzt zur Bank und dann hole ich mir da die 50.000 irgendwie, damit ich da losstarten kann. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendwie ein Gründerzuschuss oder sonst irgendwas im Raum stand. Das habe ich jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Aber mich hat es beeindruckt, dass das halt so dieser Business-Gedanke war. So ganz klar, ich mache das, um damit Geld zu verdienen.
Ja, das stimmt. Der Gedanke war da und ich musste ja, wie gesagt, auch handeln. Und ich habe mir dann eben Hilfe geholt. Das ist eben auch so eine Sache, die ich Gott sei Dank relativ früh gelernt habe, dass... du musst nicht alles selber können, du musst nur wissen, wer es kann. Mm. Und den Businessplan habe ich auch nicht selber geschrieben, sondern dafür sind in Deutschland in der Regel Steuerberater zuständig. Mm. Und ich hatte eben dadurch, dass ich aus der Sicht von heute natürlich auch Glück hatte, die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenzulernen, weil ich bin ja in meine Stadt zurückgekommen nach 4 Jahren und habe aber Gott sei Dank, wie gesagt, sofort die richtigen Leute gefunden. Habe damals den Carsten Viernau kennengelernt, von dem wir im Vorgespräch schon mal gesprochen haben, der ein unglaublich guter Netzwerker ist und der hat mich damals in die Selbstständigkeit begleitet, damals noch als Existenzgründungsberater. Mhm. Der ist bezahlt worden von, weiß nicht mehr, von irgendeinem, gibt es irgendwelche Zuschüsse. Mhm. Und der hat mir dann wiederum auch den Steuerberater besorgt, der mir den Businessplan geschrieben hat und so hat sich das dann verselbstständigt und ja, dann bin ich zur Bank gegangen. Ich hatte ja auch keine Idee, wie viel Geld man wirklich braucht. Also das war ja im Grunde genommen alles so Pi mal Daumen geschätzt. Ja? Also ich habe damals bei Orion angerufen, habe gesagt, ich würde mich gerne selbstständig machen, habe da so einen Großhandelskatalog. Und dann haben die gesagt, ja, haben wir, gibt es aber erst, wenn sie einen Gewerbeschein haben. ich losgegangen, habe mir für 12,80 Euro bei der Stadt Kassel einen Gewerbeschein machen lassen, Erotikhandel, habe den da hingeschickt, habe gesagt, so, jetzt bin ich selbstständig, jetzt hätte ich gerne einen Katalog. Und dann habe ich geguckt, was das Zeug kostet, habe dann so ein bisschen hin und her überlegt. Ich meine, als Filialleiter hast du schon so ein bisschen Gefühl dafür, wie viel Warenwert man so ungefähr braucht. Da bin ich natürlich sehr weit von entfernt gewesen mit den 50, weil die Filialen, die wir geleitet haben, hatten ganz andere Warenwerte. Da standen also eher 200 bis 300.000 Euro Warenwert, Einkauf.
Was ja wahrscheinlich in dem Klamottenladen noch größer ist,
oder? Ja, ist ja viel größer. Aber ich habe dann gesagt, okay, also so, ne, wenn man das so überschlagen, Pi mal Daumen. Der Steuerberater hat dann auch so ein bisschen ins gleiche Horn geblasen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, probier das jetzt mal mit 50. Und ja, bin ich zur Bank gegangen und habe ja auch nicht geglaubt, dass sie mir das Geld geben. Ne? Aber ich habe halt gedacht, wer nicht fragt, der nicht gewinnt.
Ja.
Und der Bankberater, der war dann irgendwie so angetan von der Idee mit dem bescheuerten Businessplan, der natürlich mehr oder weniger, das war ja erstunken und erlogen. Also da standen ja Planzahlen drin, die habe ich auch in meinem Leben nie erreicht. Aber darum geht es denen ja auch gar nicht. Ne? Die wollen einfach nur sehen, dass jemand seine Hausaufgaben macht. Und ja,
so ein bisschen fake it till you make it, oder?
Ja, und ich bin da halt reinmarschiert in das Gespräch und muss ganz offensichtlich so überzeugend gewesen sein, dass der sofort gesagt hat, also ich sag jetzt nicht sofort ja, aber ich sag mal, ich bin nicht abgeneigt. Ich würde mich aber trotzdem morgen nochmal bei Ihnen melden. Und dann hat er den nächsten Tag angerufen und hat gesagt, ach, wissen Sie was, wir machen das.
Wenn ich den jetzt fragen will, diesen Bankberater, was denkst du, was hat den bei dir überzeugt?
Mein Auftreten. Der hat gemerkt, dass mein Wille und die Kraft, mit der ich aufgetreten bin, und der hat diesen Willen gespürt. Und der hat gespürt, wenn ich dem jetzt die Kohle gebe, der macht das.
Also just fucking do it. Der hat gemerkt, da ist einer, der setzt um, der
liefert. Der rennt los, der weiß nicht in welche Richtung, aber der rennt los und dann rennt er. Und so ist es ja auch gewesen. Wie gesagt, also die Planzahlen, die ich ursprünglich mal da in dem Businessplan drinne stehen hatte, hat der Laden nie erreicht. Nie. Nicht mal im Ansatz.
Wie war die Anfangszeit dann? Also du hast ja dann die Location gesucht, hattest vorher ja auch erwähnt, so ja, in jeder Stadt irgendwie in der Nähe, wo so eine Filiale war von dem Klamottenladen, war so ein Beate Use in der Nähe. Wie war da die Lage in Kassel?
Ich hatte eine 1B-Lage, wie man so schön sagt, also das oder eher 1C sogar. Ich habe mir ganz viele Läden angeguckt und habe dann überlegt, also eigentlich muss man es ja schon in der Innenstadt machen. Und dann also richtige Innenstadtlage. Also da hat mich auch der Mut verlassen, weil da wusste ich, okay, die reden da von 8.000 Euro Miete, 10.000 Euro Miete. Und da habe ich gedacht, oh, nee, also das habe ich mir nicht getraut. Das habe ich mir wirklich nicht getraut. Und dann habe ich 1B-Lagen mir angeguckt und hatte dann einen Immobilienmakler gefunden, den ich eigentlich auch schon vorher kannte. Der hatte den Laden im Repertoire. Meine Mutter ist vorher schon mal da an dem Laden vorbeigefahren, hat gesagt, da ist ein Laden frei, guck dir den doch mal an. Und dann haben wir gesagt, okay, ich weiß nicht so richtig, ob das jetzt eine gute Lage ist, aber die Miete ist billig und entweder die Lage ist gut oder die ist schlecht, aber die ist halt gut einzusehen. Ich kann selbst jetzt im Nachhinein nicht sagen, ob die Lage wirklich gut war. Aber es war, glaube ich, der richtige Laden für den richtigen Typ zur richtigen Zeit.
War da schon ein anderer Sexshop dann irgendwo in der Nähe? Also war das mit so Konkurrenzlage?
Wir haben ganz viel Konkurrenz in Kassel gehabt. Als ich in den Start gegangen bin, gab es in Kassel mit knapp 200.000 Einwohnern 8 Läden. Die haben sich, als ich aufgemacht habe, systematisch dezimiert. Das lag aber nicht an mir, sondern das lag daran, was ich damals auch schon unterschätzt habe, dass das Internet natürlich schon seinen Siegeszug angetreten hat. Und also ich habe das tatsächlich komplett unterschätzt. Was dann am Ende auch dafür gesorgt hat, dass da die Umsätze natürlich auch schwächer wurden. Ja, ich habe ein gutes Team gehabt. Ich habe am Anfang direkt auch wieder Glück gehabt, eine Angestellte gehabt, die bei einem anderen Sexshop festangestellt war und sich da auch schon gut auskannte. Die hat mir bei der ganzen Eröffnungsphase wahnsinnig geholfen mit Warenbeschaffung und Bestellen und was muss man haben. Der hat da wahnsinnig viel Wissen mit eingebracht. Die habe ich dann auch eine Weile behalten als Verkäuferin. Und dann kam auch irgendwann meine Mutter dazu und hat sich da quasi im Verkauf mit eingebracht als Frührentnerin. Die hat eben die Zeit gehabt und die ist eine sehr gute Verkäuferin einfach. Und der hat das einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und so bin ich dann durch die ersten 2 Jahre durchgewatschelt.
Durchgewatschelt heißt, es ist dann auch erstmal, weil du gesagt hast, Siegeszug des Internet, die anderen Läden haben zugemacht, ist dann auch erstmal, wie bist du gestartet? Also lief das direkt von Anfang an? Meistens hat man ja auch irgendwie so eine Startphase, bis die Leute erstmal wissen, man ist da und so weiter und es gibt Konkurrenz. Und wie hat sich das dann entwickelt bis zu dem Zeitpunkt, wo sich dann ja die nächsten Weichen gestellt haben?
Also lustig ist, es ist ja im Nachhinein immer so schön zu betrachten, ne? Lustig ist, dass ich glaube, ich am 1. September oder am 1. Oktober aufgemacht. Ich meine, der 1. September wäre der erste Öffnungstag gewesen oder so um den Dreh. Und der 2005, der Dezember, ist der stärkste Monat gewesen, den ich in 10 Jahren hatte.
Ach krass. Das heißt, direkt der dritte Monat am Anfang.
Der dritte Monat ist der erfolgreichste Verkaufsmonat gewesen und danach ging es nur noch bergab.
Ach krass.
Ich habe dann sogar nochmal erweitert. Das heißt, ich habe den Laden dann, ich glaube, nach 2 oder 3 Jahren habe ich dann einen Nachbarladen dazu genommen, mit dem Vermieter besprochen, dann meine Wand rausgerissen und dann hatte ich, glaube ich, knapp 300 Quadratmeter oder sowas oder 350 sogar, weil ich schon daran geglaubt habe, dass da noch deutlich mehr Potenzial ist. Habe dann auch noch habe dann den Porsche verkauft, den ich ja bis dahin noch hatte, habe das Geld dann auch da rein investiert. Ja, anstatt den Kredit, den ich fürs Auto hatte, abzulösen.
Also bin ich nicht der Einzige, der solche Sachen macht.
Nein, du bist nicht der Einzige, der so Gedanken hat. Habe ich damals auch gemacht. Und ja, aber es lief trotzdem nicht so wie erwartet. Ich konnte natürlich immer davon leben. Also das muss man jetzt fairerweise schon sagen. Also es war keine Totgeburt, sondern der Laden hat immer ein Gehalt abgeworfen. Also von daher bin ich da nicht unzufrieden gewesen. Wobei ich mir natürlich schon mehr erhofft hätte. Ja, und aber aus dieser Unzufriedenheit raus, oder nicht aus der Unzufriedenheit raus, sondern einfach, weil ich auch die Zeit hatte, habe ich dann eben auch den ersten Realdoll-Kunden gefunden.
Ja,
beziehungsweise der hat mich gefunden.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja eine ganz spannende Geschichte. Also da hast du ja nicht selbst danach gesucht, sondern der hat dich quasi gesucht und gefunden und dir im Prinzip dann...
Ich bin ja auch nicht der Erste gewesen. Ich bin ja nur der Erste gewesen, der gesagt hat, ich gucke mal, was ich machen kann. Denn es ist so gewesen, dass der bei mir reinkam, ganz schüchterner Typ und so ein bisschen so Lockenkopf, sah so ein bisschen aus so eine Nase wie Thomas Gottschalk, sah ein bisschen aus wie Thomas Gottschalk, nur nicht in blond, sondern in dunkelhaarig. So ein bisschen 80er-Jahre-Klamotte auch, ne, so eine Jeansjacke, die hatte die letzten 20 Jahre schon überdauert bei ihm, glaube ich. Aber ist ja auch irgendwie sympathisch. Und wie gesagt, ganz, ganz netter Typ und ich muss ihm ja auch heute noch sehr dankbar dafür sein, dass er mir dieses Business gebracht hat.
Ja, voll, ja.
Und der stand dann vor mir und hat gesagt, ja, ich interessiere mich für so eine Sexpuppe. Dann habe ich gesagt, na, ganzes Regal, bitteschön. Ja. Dann hat er, nee, ich suche so eine richtig gute. Und dann habe ich gesagt, ja, guck mal hier unten, da links da, 300 Euro oder was. Ne? Und dann sagt er, nee, besser. Und dann sage ich, ja, okay, alles klar, hier Orion-Katalog aufgeschlagen, teuerste Puppe, 900 oder 800 Euro Verkaufspreis. Ich sage, hier. Sagt er, ja, die haben mir die anderen auch schon alle gezeigt. Das ist nicht das, was ich suche. Was suchen Sie denn? Ich suche eine richtig realistische Puppe. Und zwar eine aus Amerika. Da habe ich in irgendeiner Zeitung was drüber gelesen. Gab es irgendeinen Bericht. Und ich sage, ja, keine Ahnung, kann sein. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, war das Liebessinn oder irgendein Format Pro7. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinem Kinderzimmer 96, 97 mal einen Fernsehbericht darüber gesehen habe, über die Fabrik in Kalifornien, die diese Puppen machen. Und damals habe ich das schon wahrgenommen und habe gedacht, ist ja verrückt, dass es sowas gibt. Habe ich dann aber auch logischerweise wieder vergessen, war nicht mein Thema. Und dann habe ich mich daran zurückerinnert, dass ich da also auch im Fernsehen schon mal was drüber gesehen hatte. Wusste aber auch nicht mehr, wie die Firma heißt. Und also Gott sei Dank gab es ja schon Google. Ich habe das dann gegoogelt und dann kam der wieder nächsten Tag. Habe gesagt, ja, ich habe hier was gefunden. Da gibt es eine Firma, die heißt Realdoll. Ich glaube, das ist das.
Also der Kunde wusste das gar nicht genau, oder wie?
Nee, der wusste nicht, wie die Firma heißt. Dann habe ich gesagt, so? Dann sagt er, ja, genau, das habe ich mir vorgestellt. Dann habe ich gesagt, ja, aber die kosten $7,000. Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt umgerechnet kostet. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Import, aber ich weiß, da kommt irgendwie Zoll drauf und noch irgendwelche Importkosten. Ich weiß nicht, wie viel. Das ist schon teuer, ne? Und dann sagt er, ja, ja, aber das wollte ich gerne kaufen. Okay. Okay, cool. Ja, können wir versuchen, ne? E-Mail geschrieben, im damals noch enorm schlechten Englisch. Also nicht, dass mein Englisch jetzt super gut ist, aber es ist natürlich in den letzten 10 Jahren erheblich besser geworden. Damals war es wirklich eine Katastrophe, weil man hat ja nach der Schule im Prinzip auch nie wieder Englisch gesprochen. Und dann bin ich zu dem Zeitpunkt Mitte, Ende 20 gewesen. Mein Englisch war wirklich schlecht. Und ich habe dann geschrieben und also ne, und dann, ja, kein Problem, können wir irgendwie machen, kannst du bei uns bestellen, wenn du Händler bist. Wir haben da so ein Händlerprogramm, $3,500. Habe ich gedacht, oh, ist geil, das ist ja, wieso sind die so billig? Mhm. Ja, also ich meine, der Verkaufspreis ist so hoch. Mhm. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, können wir machen. Ich weiß nicht, wie wir es machen sollen. Also ich weiß auch nicht, was es am Ende kostet. Wenn sie die unbedingt wollen, müssen wir irgendwie einen Weg finden. Mhm. Also sie müssen mir Geld geben, damit ich das bezahlen kann, weil man kann das da bestellen. Das dauert irgendwie 3 Monate, haben die mir geschrieben. Wir müssen da irgendwie einen Weg finden. Ja, okay, machen wir. Da habe ich dann mich hingesetzt und habe da einen mehrseitigen Vertrag geschrieben mit jede Menge Paragraphen drin. So, ja, was ist, wenn und wenn es teurer wird und der Kunde trägt aber die Verantwortung, weil ich war, ich hatte dann zwar den Laden und auch einen gewissen Warenwert da drin und das lief auch irgendwie, aber ich hatte natürlich 0,0 Rücklagen plus 50.000 Euro Schulden bei der Bank für das Geschäft plus irgendwo Minimum noch 15.000 Euro für einen Porsche, den es schon gar nicht mehr gab. Mm-hmm. Ja? Ich kann dafür keine Verantwortung übernehmen. Also ne, irgendwie, ich muss mich absichern.
In welchem Verhältnis stand es, wenn ich so indiskret fragen darf, zu deinem Umsatzvolumen, so was da jetzt im Spiel
stand? Also ich habe...
Auf dem Spiel stand?
Da stand nicht viel auf dem Spiel, aber ich habe damals Umsatz gemacht, vielleicht mit dem Laden 10.000, 12.000 Euro.
Gut, aber es ist ja dann
die schon Marge auch ist halt in dem Bereich halt relativ hoch. Das heißt, du hast da halt immer irgendwie einen Ertrag von 5, 6, 7.000 Euro gehabt. Mhm. Damals 1.500 Miete runter, bisschen Kredit bezahlt, bisschen Finanzamt.
Ja, gut, aber dann ist es ja
eine Handvoll Geld übrig geblieben. Also jetzt nicht mega viel, aber du konntest halt immer davon leben.
Aber im Verhältnis dann natürlich mit so einer Puppe auch erstmal Investment und Marge schon
einerseits. Ja, super, ich hätte die nicht, ich hätte die nicht vorfinanzieren können. Ich habe keine Rücklagen mehr gehabt. Es war nichts mehr da. Mhm. Also es war, der Warenwert war noch da und so, ich sag mal so, dass das irgendwie lief und ich davon alles bezahlen konnte, aber es war ansonsten nichts mehr, womit ich hätte helfen können. Mhm. Ja. Mhm. Und der hat sich aber darauf eingelassen und wahrscheinlich würde jeder Anwalt, der diesen Vertrag, ich glaube, ich habe den heute noch in irgendeinem Leitsordner abgeheftet, da wird sich wahrscheinlich jeder Anwalt totlachen, ja, weil das alles sowas von rechtswidrig ist, was da drin stand, aber ich habe mir halt so von der Seele geschrieben, was mir wichtig war. Das
war für dich so ein Sicherheitsbedürfnis
dann. Ja, na klar, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon relativ hohes Risiko gefahren und irgendwann war es auch bei mir so. Ich bin ja jetzt auch nicht kugelsicher, ne? Also irgendwie, wenn je größer das der ganze Ballon wird, automatisch wird man natürlich auch ängstlicher. Mhm. Aber er hat sich darauf eingelassen, er hat das unterschrieben, wir haben die Bestellung gemacht, die Puppe ist dann auch irgendwann gekommen und ja, damit war der erste Schritt getan.
Mhm. Wie ging es dann an der Stelle weiter? Also der Kunde, da kam dann so eine riesen Box im Prinzip und das lief dann alles einwandfrei mit Zoll und Abwicklung und der Kunde hat dann das abgeholt und ist damit dann irgendwie durch Kassel marschiert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, ich habe die tatsächlich ausgeliefert. Auf das Thema gehe ich dann nochmal ein. Mhm. Das hat soweit funktioniert. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr gut verdient. Was ich aber mit meinem schlechten Englisch falsch verstanden hatte, ist, dass ich für die 3.500 Euro nicht die Puppe für den Kunden gekauft habe, sondern ich habe mich in das Wiederverkäuferprogramm eingekauft.
Ah, okay.
Und die Amis waren absolut not amused, wie man so schön sagt, dass ich die mein Ausstellungsstück, das ich da quasi stark verbilligt gekauft habe, als Werbemittel den Kunde ausgeliefert habe. Ah, und damit haben die mir halt, die waren halt richtig sauer. Und ja.
Das heißt, war von denen aus anders gedacht, als du es
verstanden hattest. Ja, weil ich hatte mich also unfreiwillig in dieses Reseller-Programm quasi eingekauft, ohne drüber nachzudenken. Und habe dann überlegt, okay, wie rückst du das Ganze jetzt wieder gerade? Willst du das gerade rücken? Ich meine, rechtliche Mittel gibt es keine.
Ja.
Die werden niemals einen Anwalt in Deutschland nehmen, das ist alles scheißegal. Da kannst du, das ist völlig uninteressant.
Ja.
Jetzt ist die Frage, du hast einen so einen Kunde gefunden, du hast da gut dran verdient, gibt es da noch mehr? Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Rieche ich hier jetzt vielleicht Geld und Geschäft?
Mhm.
Und dann habe ich so ein bisschen die unterschiedlichen Außendienstler, die es gibt, auf die ich, also es gibt ja Außendienstler, wo du weißt, okay, die braucht kein Mensch. Und dann gibt es Außendienstler, die sind halt alte Haudegen aus der Branche, wo du merkst so, ne, wenn du dich mit denen unterhältst, die wissen, wovon sie reden, die haben Ahnung, die sind halt, sag ich mal, so ein bisschen weit gereist. Mhm. Und dann habe ich so 2-3 Leute angerufen und habe gesagt, hör mal, ich habe da so eine Puppe verkauft und habe da jetzt irgendwie hier so eine Händlergeschichte. Ich muss da jetzt allerdings nochmal Geld in die Hand nehmen. Was meinst denn du für das Geld? Also die ne, Puppen kosten mindestens 7.000-8.000 Euro. Lohnt sich das? Was meinst denn du? Meinst du, die Leute kaufen das oder verrenne ich mich da jetzt in irgendeinen Kram? Und haben alle gesagt, bist du wahnsinnig? Mhm. Wenn man die Dinger für 800 Euro kauft, schon keiner. Wie soll denn da einer? Ich meine, wenn du da jetzt Glück hattest, dann freu dich, nimm die Kohle, mach was damit. Aber wär doch nicht, also ne, du bist wahnsinnig, auf gar keinen Fall. Jetzt kommt mein Freund Dimitri ins Spiel, von dem ich dir auch im Vorgespräch schon mal erzählt habe. Ist ja ein langjähriger Freund, auch schon 20 Jahre mittlerweile fast, der damals Autohändler war und ist vom Autohandel in den Tuninghandel gegangen, in den Teilehandel. Deswegen hole ich jetzt mal ganz kurz aus, warum das so ein entscheidender Mensch für diese Entscheidungsfindung für mich war. Und er hat mich deswegen so beeindruckt, weil der dann gesagt hat, okay, ich habe keinen Bock mehr auf Autohandel, das ist irgendwie alles Kokolores, das ist viel zu viel Ärger, viel zu viel Zirkus und muss Leute schmieren und viel zu wenig Gewinn, alles scheiße. Der hatte nämlich damals bei einem Porsche-Tuner, TechArt, sich ein Auto umbauen lassen, hat das Auto auf der Messe gesehen, hat gesagt, so ein Ding muss ich haben. Mhm. Cayenne gekauft, Umbaukit drauf gemacht und dann, oh geil, aber den annonciere ich jetzt halt auch gleich mal. Mal gucken, wenn man was verdienen kann. Also damals war es so bei den Autohändlern, die ich kannte, war es Usus, dass die sich ein Auto gekauft haben. In dem Moment, wo sie es gekauft haben, haben sie es gleich wieder mit einem Mondpreis mehr oder weniger ins Netz gestellt. Wenn ein Doofer aufsteht, kauft das Ding, nehme ich natürlich den Gewinn mit, dann kaufe ich mir wieder so ein Auto. Mhm. Habe aber noch was verdient. Mhm. Gleicher Gedanke bei ihm. Und dann hat er gesagt, hat er so viele Anfragen aus Russland gekriegt, Russland ist ja seine Sprache auch, dass er gesagt hat, alles klar, ich will keinen Autohandel mehr sehen, ich werde jetzt Tuninghändler. Und da habe ich gesagt, der muss komplett wahnsinnig sein. Und dann ist er TechArt-Händler geworden und hat, ich glaube, 50 Autos in 2 Jahren verkauft, aber mit riesigen Margen. Also ein Geschäft, von dem, also wo ich gesagt hätte, niemals, das geht nicht. Wie kann einer, der nicht richtig Deutsch kann, nach Russland und die Dinger umbauen? Und wieso macht das TechArt überhaupt? Die können die Autos da selber verkaufen. Hat also mein Mindset erheblich beeinflusst.
Hat also sodass dein Vorstellungsvermögen völlig gesprengt.
Völlig gesprengt, sodass ich beflügelt von seinem Erfolg, den er gerade hatte, und er hat damals wirklich richtig Kohle damit verdient, habe ich gesagt, Alter, das hat mich so mitgezogen, dass ich gesagt habe, die sagen zwar alle, das geht nicht, aber weißt du was, da haben auch alle gesagt, das geht nicht. Und das geht wie Sau. Und ich habe einen gefunden. Ich rufe jetzt meinen Kumpel Holger an, mein bester Freund aus Frankfurt, ist ITler. Mhm. Sagt, weißt du was, Holger, ich nehme jetzt das Geld in die Hand, ich schicke den Amis jetzt die Kohle, ich bestelle jetzt einfach noch so eine Puppe, gleiche also quasi den Verlust des Ausstellungsstücks aus, indem ich eine regulär kaufe, als Ausstellungsstück benutze. Wir machen eine Homepage. Mhm. Holger sagt, mir scheißegal, was du machen willst. Mach's doch. Okay, alles klar, machen wir. Gesagt, getan, wirklich mein letztes Geld genommen, diese Puppe gekauft, wieder geschwitzt, wieder Angst gehabt. Die Puppe ist gekommen, wir haben die Internetseite gehabt, ist erstmal nichts passiert, halbes Jahr. Da hab ich gedacht, okay, irgendwie musst du gucken, dass du da wieder Geld rausmachst, versucht zu vermieten. Mhm. Kommt diese Geschichte Realdoll-Zuhälter ins Spiel. Mhm. Versucht zu vermieten, angeboten im Internet. Und dann kam Maintower 2007. Mhm. Maintower ist ein hessisches, vom Hessischen Rundfunk, ein Fernsehformat, ein Boulevardformat, würde ich jetzt sagen. Hoffentlich werde ich nicht verhaftet jetzt von denen. Also ich sage jetzt mal Boulevard. Und die haben gesagt, wissen Sie was, wir haben das mitgekriegt mit den Puppen und so. Wir hätten Lust, wir würden ja gerne mal einen Bericht drüber machen. Haben Sie Interesse? Ich sage, oh geil, ein Fernsehbericht. Klar, habe ich voll Bock drauf irgendwie, wollte ja schon immer mal ins Fernsehen, war ja eigentlich auch immer so ein bisschen so ein Thema, was mich interessiert hatte, auch damals, als ich schon nach Köln gegangen bin, sagst du, ach Mensch, so ins Fernsehen, habe ja dann auch, was ich vergessen habe zu sagen, in Köln auch bei Fit for Fun TV mal einen Fernsehbeitrag gemacht und bin mal segeln gewesen mit denen und habe da mal so ein paar klitzekleine Sachen gemacht. Ja, dann habe ich gesagt, alles klar, Main-Tower, machen wir. Klar, kommen Sie vorbei. Ne, mit Main-Tower den ersten Fernsehbericht gemacht. Noch bevor der ausgestrahlt wurde, kamen dann alle über die Homepage, kamen dann...
Also du hattest, um da kurz einzuhaken, du hattest bis dahin keine aktive Werbung dafür gemacht, sondern du hattest im Prinzip die Webseite, du hattest das bei dir halt im Angebot, im Shop hast du im Prinzip gesagt, ja, Leute, ihr könnt es kaufen.
Es gab nur eine Website, nur eine Landingpage.
Passiv im Prinzip, da ist es und mal warten, was kommt.
Genau, also ich hatte nur eine Landingpage und ich bin auf der Herstellerseite als Händler quasi verlinkt gewesen. Und ja, daraufhin, also aufgrund dieser Landingpage, haben sich dann auf einmal Fernsehsender angekündigt. Das hat sich irgendwie rumgesprochen. Mhm. Also es ist auch wieder so dieses typische, so der kleine Stein, der ist ins Rollen gebracht worden. Und dann habe ich halt in sehr, sehr kurzer Zeit diesen Main-Tower-Bericht gehabt. Der war so qualitativ gut, aber der war von der Reichweite her nicht so groß. Das Hessischer Rundfunk
ist war da, nicht ist so. Ist da eine Resonanz gewesen an der Stelle?
Da schon? War schon ein bisschen Resonanz. Bis dahin hatte ich, glaube ich, 2 oder 3 Puppen überhaupt erst verkauft, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann kam eine E-Mail von RTL, extra, Birgit Schrobanger. Wir würden gerne mit Ihnen einen Fernsehbericht machen. Ich sage, yo, gerne. In ganz kurzer Zeit, dann kam noch Welt der Wunder, ProSieben. Also alles, sage ich mal, relativ stark gesehene Formate. Und nachdem diese Sachen innerhalb von 3 Monaten ausgestrahlt wurden, innerhalb von 3 oder 4 Monaten hintereinander, hat das so einen Push gegeben, dass dieser Knoten, der eigentlich da gewesen ist, also man muss sich das so vorstellen, es gibt ein Produkt in Amerika, das wird eigentlich durch die Medien schon beworben, also schon bevor ich es gemacht habe, gab es Berichte in Deutschland, wie ich gesagt habe, 96, 97 gab es da schon die ersten Berichte. Das hat Leute auf den Schirm gebracht, die sich dafür interessieren, die dann wissen, dass es sowas gibt, wo das dann so ein bisschen schlummert. Dann gab es unterschiedliche Printberichte, ich weiß nicht genau welche, aber auch das hat eine gewisse Begehrlichkeit bei bestimmten Leuten geweckt, die es aber einfach nicht kaufen konnten. Also zumindest nicht in Deutschland, nur direkt in Amerika. Schwellengedanke viel zu groß. Geld nach Amerika überweisen, irgendwas macht kein, also machen schon Leute, aber.
Und dann hast du ja auf einmal seine Riesenbox vor der Tür stehen, ja.
Und auf einmal, mit diesen ganzen Fernsehberichten war den Leuten klar, jetzt gibt's einen, der das macht. Das heißt, du hast einen aufgestauten Konsumbedarf gehabt, der auf einmal losgetreten wurde. Mit dem Ergebnis?
Bevor du das Ergebnis sagst, interessiert mich noch an der Stelle, du hattest vorher gesagt, aus der Not heraus diesen Verleih gemacht. Das heißt, du hattest da schon Kunden und hast quasi diese Puppen verliehen. Oder hat sich das überschnitten mit dem, was dann kam, nachdem die Fernsehsendung
bei dir war? Am Ende ist es so, dass die Vermietung totaler Kokolores war. Das habe ich dann auch später nie weiter gepflegt.
Weil das ist ja, apropos Pflege, ja ein Ding gewesen. Ich glaube, das war auch die Zeit, wo ich dich mal in Kassel besucht hatte, wo du ja im Prinzip diesen Real Doll Puff hattest, sage ich mal, ja, und deine Mama dir da geholfen hat im Prinzip
Ja, aber jetzt muss man das Rätsel auflösen. Die Geschichte Real Doll Zuhälter und Puff ist eigentlich, wenn man es streng genommen nimmt, nur fürs Fernsehen gewesen. Das ist also quasi ein Instrument gewesen, um den Redaktionen, die gerne was machen wollten, eben den entsprechenden Content zu liefern.
War deine Intention dahinter oder war das so unbewusst?
Nee, es war so eine Mischung aus beiden. Also es war, man wusste, man muss denen jetzt irgendwas liefern. Und es war auch so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht irgendwie mal was gibt. Aber die Vermietung hat ehrlich gesagt nie was gegeben. Und auch wenn heute jetzt ist gerade Corona-Zeit, deswegen haben natürlich die Läden alle zu. Aber auch vor Corona gab es ja angeblich mehrere Bordelle in Deutschland, die angeblich auch funktioniert haben sollen. Ich persönlich hege da so ein bisschen meine Zweifel, weil bei mir hat das nicht funktioniert. Wenn das funktioniert, gönne ich denen das, um Gottes Willen. Das ist also nichts, was ich jetzt machen wollen würde.
Du meinst Bordelle für Real Dolls, oder?
Für Real Dolls, ja, genau. Aber für mich war das Entscheidende, dass das einfach den Redaktionen den Content geliefert hat, den die halt brauchen, um so einen Fernsehbericht durchzusetzen.
Das heißt, was ist dann passiert an dieser Stelle, wo ich dich gerade unterbrochen habe? Das heißt, da gab es dann Extra und Welt der Wunder.
Genau, das war unbezahlbar. Es war absolut unbezahlbar. Dann hat sich erstmal im Prinzip 1 bis 2 Jahre, würde ich sagen, dieser Druck im Markt in mir entladen. Also ich bin jetzt nicht Millionär damit geworden. Nicht falsch verstehen. Aber ich habe im Verhältnis zu dem, was ich mit dem Laden verdient habe, ein Vielfaches mit den Puppen verdient. Und in richtig guten Monaten habe ich so viel verkauft, dass ich sage immer, ich bin so ein bisschen wie Pooh Bär, ne? Also mit so, ich bin ein Bär mit so einem sehr geringen Verstand, völlig überfordert war mit dem vielen Geld. Also ich wusste eigentlich gar nicht so richtig, was mit dem ganzen Geld machen soll. Und habe mir natürlich erstmal ein teures Auto gekauft, was auch sonst.
Davon gehe ich fest aus, ja. Und das ist ja dann, da kommt ja dann der nächste Teil der Geschichte, der auch super spannend ist. Wie viele Einheiten hast du verkauft in Spitzenzeiten und wie lange hat das gedauert? Wann kamen die Zahlen im Verhältnis zu der Ausstrahlung von diesen Fernsehsendungen?
Also
Wie
ich habe
muss ich
die
das vorstellen?
Zahlen, ich habe die Zahl, die Statistiken, habe ich nicht im Kopf. Aber
Nur so für ein Gefühl so.
ich habe im Januar, Februar nach Ausstrahlung dieser Fernsehberichte oder Februar, März, ich hatte mal 2 Monate, da habe ich in 2 Monaten 20 Stück verkauft. Und danach hatte sich das dann immer so eingepegelt. Aber 20 Stück, das war schon Geld.
Na
Also
klar.
zumindest in meiner Welt. Es kommt natürlich auch
Ja.
immer drauf an. Also weißt du, guckst du jetzt von oben oder guckst du von unten? Das ist ja auch
Natürlich.
nochmal so ein Thema, wo wir vielleicht drüber reden können. Wo stehe ich, was habe ich und wie viel ist das eigentlich? Ne? Also klar, das Glas kann halt.
Das Spannende ist ja immer die Relation.
Die Relation, in meiner Welt ist das wahnsinnig viel Geld gewesen. Ne? Wenn das jetzt einer guckt, der auf 10 Millionen Euro sitzt, der denkt sich, oh Alter, wie kann man
Klar.
überhaupt über so wenig Geld reden? Aber ich kann dir versichern, ich finde noch heute mindestens 100 Leute, die mit mir an der Stelle tauschen wollen würden. Ja,
Mich
und
eingeschlossen. Also ich fand das damals ja echt
ja,
beeindruckend, ja, weil
ja.
ich, das ist ja auch das, wo ich ja dann da auch aufmerksam geworden bin und gedacht habe, krass, Alter, du kennst den, ja, der hat angefangen hier mit 50.000 Euro Kredit im pornoroten Porsche, der fast auseinanderfällt und der in Kassel den Sexshop aufmachen will, wo ich auch gedacht habe, ja, Sexshop, wer braucht noch einen Sexshop irgendwie?
Hat kein Mensch gebraucht.
Und auf einmal geht der da voll ab mit Fernsehberichten und Realdolls-Zuhälterei.
Ja.
Ja.
Ja, das war verrückt.
Wie ging es dann weiter mit dem schönen Auto?
Mit dem schönen Auto, ja, ich hab mir dann 1, 2, 3 schöne Autos gekauft nacheinander. Zu dem Thema, dass Unternehmersein ja immer auf und ab ist, ne? Auf und nieder, immer wieder. Es reden ja nur die meisten Unternehmer nicht so gerne davon, ne? Also die meisten Unternehmer, also ich kenne unheimlich viele Unternehmer und habe sehr, sehr viele kennengelernt, auch sehr erfolgreiche Leute, viel ältere als jetzt ich, kennengelernt. Und die meisten reden ja immer nur gerne von ihren großen Erfolgen. Aber fast alle Unternehmer, die ich kenne, wenn man mal hinter die Kulissen guckt, sind auch schon mal fast pleite gewesen oder waren pleite und haben dann im Neuanfang durchgestartet oder haben mal ganz schwere Zeiten durchlebt. Beispielsweise haben wir ja mal auch schon mehrfach im Vorgespräch über die Firma Ferrari Eberlein geredet, wo ich einen ganz guten Draht zu habe. Heute absolut gemachter Mann, riesen, riesen Laden, erfolgreichster Ferrari-Händler Deutschlands, glaube ich. 2008 nach der Lehman Brothers Pleite. Da hatte der gerade zufällig in der Zeit sein Geschäft erheblich erweitert, hat umgebaut, vergrößert, eine riesen Tiefgarage gebaut, sich auch mit wahnsinnigen Krediten versorgt. Und dann kam die Finanzkrise mit der Lehman Brothers Pleite. Und er ist damals im Prinzip auch so gut wie pleite gewesen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt persönlich fragen, weiß ich nicht, ob er es auch nochmal genauso sagt. Aber wir hatten damals auch sehr, sehr gute Kontakte zu Tamsen in Hamburg, wo wir Autos gekauft haben. Luxusautohändler, ne? Und da hatte sich also schon in der Branche rumgesprochen, ah, ihr seid aus Kassel, ne? Ferrari, Eberlein, das ist ganz schön am Kriseln da, ne? Also auch
Also selbst so einer überhebt sich mal.
Alle,
Im Sinne von,
eigentlich fast alle. Also, ne, also ein Unternehmer, der mir sagt, dass er noch nie finanzielle Probleme hatte oder noch nie in Schwierigkeiten war, der lügt.
Also gehört auch diese Erfahrung des Scheiterns oder des ans Limit gehen und des wirklich, okay, ich habe jetzt Riesenangst. Ich meine, wahrscheinlich hatte der in dem Moment keine Angst oder wenig, wenn der Laden läuft und dann zu investieren. Aber jedes Investment ist ja in der Regel auch wieder damit verbunden. Ich brauche Geld, das ich in dem Moment nicht habe. Das heißt, ich investiere in die Zukunft. Also eine Entscheidung erstmal aus der Unsicherheit heraus mit dem Blick auf die Zukunft, wo das dann hinführt.
Ja, Bei mir hat das Ganze auf jeden Fall, weil wir ja jetzt von mir reden und nicht so viel über andere Leute reden wollen, bei mir hat das Ganze dann auf jeden Fall erstmal zwei sehr erfolgreiche Jahre gebracht, in denen ich unfassbar viel gemacht habe, denen ich tolle Reisen mit Freunden unternommen habe, also auch mit meinem Freund Dimitri, der mich damals sehr inspiriert hat, dem ich heute auch wirklich noch sehr, sehr gut befreundet bin. Tolle Reisen gemacht, tolle Sachen unternommen, wahnsinnig tolle Sachen erlebt, aber nicht nur mit dem, auch mit anderen Leuten. Also eine super gute Zeit gehabt, was das betrifft. Ich bin aber sehr schnell eingeholt worden, weil wenn du erfolgreich bist oder jetzt in einem gewissen Maße erfolgreich bist, aber noch erfolgreicher aussiehst, als du wirklich bist. Und das ist der Fall, wenn du sehr teure Autos fährst. Ja. Dann werden die Leute skeptisch. In meinem Fall hat der Verkauf von meinem Cayenne Turbo Techart Magnum damals dafür gesorgt, dass die Steuerfahndung bei mir aufgeschlagen ist.
Ach krass.
Weil ich habe das Auto an einen befreundeten Händler verkauft. Bei dem ist die Steuerfahndung reingerattert. Und wie die Geschichte genau gelaufen ist, weiß ich bis heute nicht. Aber die Steuerfahndung ist knapp 4 Wochen später dann auch bei mir gewesen. Und im ersten Gespräch mit der Steuerfahndung nach der Hausdurchsuchung, weil die sind dann mit 16 Mann an 3 Standorten, also die haben dann meine Wohnung durchsucht, die haben die Wohnung meiner Eltern durchsucht, alle Autos durchsucht und die haben meinen Laden durchsucht. 16 Mann im Einsatz. Und und dann nach diesem ganzen Einsatz geht man dann mit seinem Anwalt irgendwann mal dahin zum ersten Gespräch und horcht mal, was die eigentlich wollen. Und da saß die zuständige Sachbearbeiterin vor mir und hat mir die Verkaufsrechnung von dem Cayenne untergeschoben und hat gesagt, was ist das? Habe ich gesagt, habe ich mein Auto verkauft? Ja, okay. Von welchem Geld haben Sie denn das gekauft? Hat sich hinterher alles aufgeklärt. Mhm. Aber das hat natürlich die Steuerfahndung auf den Schirm gerufen und hat dann eine etwas länger dauernde Depression quasi, nicht persönlich in mir hervorgerufen, aber in meiner Geschäftstätigkeit. Weil solange natürlich eine Steuerfahndung ermittelt, also so Ermittlungen dauern, oder in meinem Fall haben sie 2 Jahre gedauert, etwas über 2 Jahre, bis dann irgendwann ein Ergebnis kommt, in den 2 Jahren machst du nichts. Also zumindest nicht ich. Ja, also ich hätte natürlich Lust gehabt damals, ich habe dann ja auch sehr, sehr schnell, ich habe ja nicht nur mir ein teures Auto von dem Geld gekauft, ich habe mir vor allem auch Wohnungen, also ein Haus mit Wohnungen gekauft und habe dann Wohnungen vermietet, weil ich auch damals schon ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis hatte und wusste, wenn du jetzt ein paar Kröten hast, klar, ein Auto ist eine Sache, das ist ein Konsumgut, habe ich aber auch eigentlich immer gut gekauft und auch immer relativ verlustfrei gefahren, also von daher war das auch nicht so teuer, wie es aussieht. Aber ich wusste, ich brauche auf jeden Fall Werte. Ich muss Werte schaffen.
Das heißt, du hast da schon auch an Aufbauer, also Nachhaltigkeit gedacht, im Sinne
genau, von ganz, ganz Next wichtig. Step genau, ganz, ganz wichtig.
Wenn dieser Erfolg mal durch ist.
Du musst größer werden. Du musst irgendwie Eigentum schaffen und Werte schaffen. Das ist halt eine ganz wichtige Säule von den 3 Säulen, von denen man ja immer redet, ne, im Vermögensaufbau. Und das haben die mir halt vorgeworfen. Also sie haben mir zum einen diese Rechnung von dem Auto vorgelegt und haben gesagt, sie haben sich Wirtschaftsgüter, so stand das Original vom Staatsanwalt formuliert, sie haben sich Wirtschaftsgüter zugelegt, die nicht ihren wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen. Ja, dann, wie gesagt, 2 Jahre Ermittlungsverfahren, Steuerfahndung. Und in den 2 Jahren hast du, wie gesagt, dann auch nicht besonders viel gemacht. Hast gearbeitet, hast geguckt, dass du irgendwie, also es lief ja alles weiter, ich habe auch weiter nach wie vor Geld verdient, versucht ein bisschen Rücklagen zu bilden, aber du hast dich natürlich in der Zeit einfach überhaupt nicht weiterentwickelt. Und dann kam der große Paukenschlag.
Paukenschlag ist spannend. Ich stelle mir gerade noch die Frage der Cayenne, du sprichst von dem Weißen, oder?
Nee, der Weiße, das war nicht das Auto, wo es die Probleme gab.
Ah, okay.
Den Weißen, den hatte ich geleast. Da habe ich damals nach 9 Monaten eine Leasingübernahme gemacht.
War das vorher oder nachher?
Den Weißen hatte ich zuerst.
Ah ja, okay.
Den Weißen, das war mein erster Neuwagen, das erste nagelneue Auto. Porsche Cayenne, nagelneu in Leipzig, Werksabholung. Ich steige in einen Porsche Cayenne, fahre aus der, du hast da so Boxen, wo du dein Auto übergeben bekommst. Ich habe vorher so ein Auto noch nie gefahren. Ich habe noch nie drinne gesessen. Mhm. Ich habe das Auto einfach blind gekauft, weil ich gedacht habe, Porsche Cayenne, das beste Auto der Welt. Steige ein, fahre aus der Garage raus und nach 10 Metern halte ich an und denke mir, Alter, was ist das für ein behindertes Auto? Und fand's mega scheiße.
Okay.
Fand's mega scheiße. Wer am liebsten rückwärts wieder reingefahren hätte, gesagt, hier, tut mir leid, ich habe mich vertan.
Musste ich jetzt auch noch nicht, weil das, was ich so spannend fand, war ja im Prinzip, als ich dann die Bilder gesehen habe, wie du damit dann auf einmal mit deinen Schönheiten durch die Lande gefahren bist. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, ich habe ja die Puppen immer selber ausgeliefert und ich habe diese ganze, die ganze Transportgeschichte eigentlich immer oder meistens selber gemacht. Mhm. Das heißt, es hat eigentlich auch mehr einen Entertainment-Charakter gehabt. Also ich bin ja schon immer auch ein Mensch mit Tatendrang gewesen. Das ist ja das, warum du mich auch eingeladen hast. Ja. Einen gewissen Tatendrang und Erlebnisdrang, den habe ich halt auch immer in mir gehabt. Und das stand aber immer auch so ein bisschen im Gegensatz zu dem im Laden stehen. Mhm. Also das war irgendwie mein Beruf. Das hat mir eigentlich auch immer irgendwie Spaß gemacht, zumindest im Klamottenladen. In meinem eigenen Laden, witzigerweise, hat es mir eigentlich nicht mehr so besonders viel Spaß gemacht, weil da einfach auch die Kundschaft, also ich habe tolle Kunden gehabt, um Gottes Willen, ne? Also mhm. auch tolle Gespräche, nette Leute kennengelernt, aber es hat mir am Ende nicht wirklich Spaß gemacht, das kann ich nicht sagen. Und von daher habe ich auch immer irgendwie Bock gehabt, raus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, alles klar, fährst nach Frankfurt, Cargo City Süd, Abholung, machst du selber. Mhm. Fährst, ne, dann auch überlegt, ne, was machst du jetzt mit dieser Auslieferung? Du kannst du den Leuten hier diese riesengroße, schwere Kiste, ist ja wie ein Schrank, wiegt 80 Kilo mit der Puppe drinne. Das kannst du doch niemandem vor die Tür stellen. Stell mal vor, da wohnt einer im dritten Stock und da kommt so ein Kurierfahrer an, ja, und lädt das Ding ab, stellt dir den da hin und sagt, hier, unterschreiben Sie mal hier. Und dann steht er da mit der Kiste. Das kannst du doch irgendwie nicht bringen. Mhm. Also das war so total gegen meine Natur, sowas zu machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Ich liefere die einfach selber aus. Ich setze die jetzt ins. Ich nehme die natürlich aus der Kiste raus, weil mit der Kiste, die kann ich auch nicht tragen. Mhm. Ich nehme die da raus aus der Kiste, setze die ins Auto und ich fahre die zu den Kunden. Und das habe ich dann eigentlich auch, sage ich mal, meistens fast immer gemacht.
In dem Cayenne, den du am liebsten rückwärts wieder reingestellt hättest beim
Händler. Ja, nee, ich habe immer noch einen Zweitwagen gehabt. Das ist auch so eine Anekdote, die ich gerne erzähle. Ich hab damals einen 5er BMW gekauft als Zweitwagen zu dem Porsche. Mhm. Habe ich bei BMW gekauft, Premium Selection, war Auto, hat irgendein Opa gefahren, war ein Benziner, eigentlich nicht so sinnvoll, aber das war ein unglaublich gutes Auto. Das Auto ist wirklich mega super gut gefahren, ich habe das Auto geliebt. Mhm. Und die Fahrqualität, die dieser alte 5er hatte, haben die 5er heute auch nicht mehr, ne? Also brauchen wir gar nicht drüber reden. Also jetzt keine Schleichwerbung, Kinos kauft den 5er BMW, sondern es waren die alten, die so einen ganz gewissen Charme hatten. Mhm. Damals war es ja noch kein wirklich altes Auto und er fuhr unglaublich gut. Und er fuhr vor allem viel besser als dieser scheiß Cayenne. Mhm. Ein Cayenne Turbo fuhr richtig gut. Deswegen habe ich mir dann nach 9 Monaten habe ich den normalen Cayenne abgegeben, war eine Leasingübernahme, den hatte ich damals geleast. Habe jemanden gefunden, der dann eine Ablöse bezahlt hat, bin ich auch super aus der Nummer rausgekommen, weg damit. Mhm. Dann habe ich gesagt, alles klar, mein Kumpel, damals wie gesagt die Magnums umgebaut, ich kaufe mir jetzt einen Cayenne Turbo, weil ein Cayenne Turbo fährt wirklich richtig gut. Mhm. Also da gibt es nichts, das ist damals schon wirklich ein Auto gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist vom Fahren her brutal gut. Mhm. Habe ich mir so eine Kiste gekauft, hat mein Kumpel mir dann umgebaut zum Freundschaftspreis, weil das war so das, wo ich gesagt habe, alles klar. Also eigentlich bin ich ja Sportwagen-Fan, aber mit einem Sportwagen weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wenn du so einen Laden hast irgendwie, so einen Cayenne, kannst du auch mal was einladen. Mhm. Kannst du vielleicht vom Finanzamt auch ein bisschen besser darstellen. Haha, Steuerfahndung, grüß dich. Aber so eine Karre musste ich dann haben. Und dann habe ich das auch gemacht. Dann habe ich mir so eine Kiste gekauft für damals knapp 90.000 Euro, meine ich.
Ja, überleg mal, was eine Kohle, ne? Dieser ganze Teil mit den Autos, allein der wäre ja nochmal eine eigene Folge von Just Fucking Do It irgendwie wert. Ich möchte heute ein bisschen den Fokus halten auf dieses ganze richtig. Puppenthema, weil das
genau, ist ja deswegen so wollen wir das, davon mal kurz mal wieder davon
genau, weg. Wir haben jetzt noch 10 Minuten und dass wir so ein bisschen schauen, dass wir diese Runde kriegen, okay, mit dieser ganzen Auslieferung, was sind da für Geschichten dahinter und wo geht's auch für dich weiter jetzt, was sind so deine nächsten Schritte?
Also meine nächsten Schritte.
Vielleicht fangen wir vorne an mit der Auslieferung, das ist noch ganz spannend. Also wie haben die Kunden darauf reagiert? Also du hast gesagt, das war so ein Servicecharakter auch, du hast es gerne gemacht. Wie kam das bei den Kunden an und was hast du da erlebt? Auch unterwegs, also ich meine, stell mir das vor, du bist da mit so Puppen unterwegs und fährst da durch die Stadt. Man hat es ja auch in dem Teaser gesehen, ich sag mal, sowas polarisiert ja auch irgendwie.
Ja, das hat sich aus dieser ganzen Vermietgeschichte ergeben. Also ich habe mit dieser Vermietung nicht wirklich irgendeinen wirtschaftlichen Erfolg erzielt. Also das mal vorneweg. Hin und wieder sind aber trotzdem Leute gekommen und hin und wieder habe ich natürlich bei den Fernsehberichten auch die Puppen einfach durch die Stadt gefahren. Irgendwann, um nicht wieder auf Autos zu kommen, aber irgendwann habe ich ein Cabrio gehabt, ein entsprechendes. Und habe die Puppe dann halt im Sommer dachoffen. Also war für mich einfach, also wenn ich ein Cabrio habe, fahre ich einfach, wenn es nicht regnet, offen. Ja. Und habe dann die Puppe auf den Beifahrersitz gesetzt, habe die durch Kassel gefahren. Manchmal auch abgedeckt einfach, ne, weil dann im Hotel, also wenn ich die aus dem Hotel beispielsweise rausgeholt habe, das Hotel will ja nicht, dass irgendjemand sieht, was das für eine Puppe ist. Ja. Das Hotel will nicht mal, dass irgendjemand weiß, welches Hotel das ist, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Weil ich der, das ist eine gute Freundin von mir, die das Hotel betreibt, sehr dankbar dafür bin, dass ich überhaupt die Chance hatte, mit ihr so zusammenzuarbeiten.
Ach, das war für diese Verleihgeschichte, das Hotel.
Ja. Okay. Ja, und dann bin ich irgendwann mal durch Kassel gefahren, Sommer, habe die Puppe morgens abgeholt und stehe an der Ampel und Leute gucken so an der Bushaltestelle. Und damals war ich aber noch, ich hatte eine Wohnung, aber ich war gemeldet bei meinen Eltern. Habe mich nie umgemeldet, also zumindest zu dem Zeitpunkt nicht, weil ich wusste, ich wohne da eh nur temporär. Und dann rief mich meine Mutter an und sagte, Sohn, was hast du wieder gemacht? Entschuldigung, was soll ich denn wieder gemacht haben? Ja, hier stehen gerade zwei Polizisten und die fragen mich, wo du bist und warum du eine Leiche transportierst. Und ich sage, ich transportiere natürlich keine Leiche. Das ist, weißt du, eine von unseren Puppen. Sagt sie, ja, das habe ich denen auch gesagt, ob die nicht wissen, wer du bist. Du bist doch oft genug im Fernsehen gewesen. Wie Mütter halt so sind, also so total stolz und raus. So, ne? Kennt ihr meinen Sohn nicht? Der ist doch schon ein paar Mal im Fernsehen gewesen. Ne? Als würde jeder irgendwie in der Stadt wissen, was ich da mache. Das ist natürlich nicht so. Aber das sind so lustige Geschichten, die dann halt immer wieder passieren. Wirklich lustig ist aber auch, wie gesagt, durch diese ganzen Auslieferungen habe ich natürlich wahnsinnig viele Gespräche geführt. Und ich glaube, behaupten zu können, es gibt natürlich mittlerweile mehrere Hersteller. Damals gab es zwei. Der erste ist der, mit dem ich heute noch arbeite. Das ist die Original Real Doll. Das ist quasi wie Tempo bei den Taschentüchern. Weil der Begriff Real Doll natürlich auch von anderen quasi so ein bisschen adaptiert wird oder so ein bisschen übernommen wird. Eigentlich illegal, weil eigentlich ist es eine Handelsmarke. Aber wir haben irgendwann aufgehört, oder ich sag mal, mein Chef in Amerika, der eigentlich mein Handelspartner ist. Aber
das
ich
ist auch den, was man in dem Video, war der Eigentümer, oder? Den man in dem Video sieht. Ich habe mir da gestern mal drauf geguckt in der Vorbereitung.
Ja. Der ist, der hat halt irgendwann einfach aufgegeben, alle Leute abzumahnen, weil er hat gesagt, ey, weißt du was? Du kannst sie nicht alle töten. Weil er hat Hunderttausende von Dollars nach eigener Aussage in Anwaltskosten investiert, um die Leute alle abzumahnen, die mit seinem Markennamen, den er sich überlegt hat, quasi werben. Und das Problem ist nur, dass meistens bei den Leuten nichts zu holen ist. Und dann ist er immer auf den Kosten sitzen geblieben und hat er irgendwann gesagt, ich gebe auf.
Und selbst wenn, dann ist ja auch die Frage, verdiene ich jetzt mein Geld mit Abmahnung oder verdiene ich mein Geld mit dem Produkt? Ich meine, im Endeffekt kannst du auch sagen.
Nee, aber er hat wahnsinnig viel Geld damit verloren und er hat dann irgendwann gesagt, ich gebe auf. Und ich habe dann gesagt, okay, ich würde das an deiner Stelle nicht machen. Aber du sagst, du machst das so, okay, dann ist das halt so. Deswegen akzeptiere ich das auch heute, dass es gibt auch andere Internetseiten, da gibt es irgendeinen auch hier in Bayern, RealDoll24, rein theoretisch könnte ich den mit dem Anwalt durch einen Kakao ziehen, durch einen Fleischwolf, aber wie gesagt, ich halte mich da an ihn, er sagt, wir machen es nicht und dann ist es mir halt auch Bursche-Piep egal. Aber wie gesagt, lustig ist, dass ich eben wahnsinnig viele Leute kennengelernt habe und es wird keinen zweiten geben, der so viele Kunden persönlich kennengelernt hat, weil es gibt andere Hersteller, die von viel größeren Vertrieben als wie ich jetzt bin, vertrieben werden und die Asiaten haben das Thema ja auch mittlerweile für sich entdeckt, die verkaufen zu Tausenden ihre Puppen, auch an jeden, der geritten und gefahren kommt, aber kein zweiter hat so viele Kundenkontakte gehabt wie ich. Also echte Kundenkontakte mit wirklich echten Gesprächen, face-to-face, Auge in Auge. Und ja, daraus ist dann halt die Idee entstanden und da schließt sich jetzt der Kreis, wo will ich in Zukunft hin, dass ich vor 3 Jahren angefangen habe, ein Buch darüber zu schreiben. Ich gesagt habe, das sind teilweise, natürlich nicht alles, sind wahnsinnig viele Leute wie du und ich mit ganz normalen langweiligen Geschichten dahinter, die sind einfach auch nicht erzählenswert. Aber es gibt natürlich, wenn du dir überlegst, ich habe Minimum 150, 200 Kunden kennengelernt persönlich. Und da gibt es natürlich auch sehr skurrile Geschichten. Und
was ist die skurrilste Geschichte, die du erlebt hast, die du heute vielleicht anteasern möchtest?
Die ich anteasern möchte? Also ein Kapitel in meinem Buch heißt Mutter und Tochter. Und das ist die Geschichte von einem Mutter-Tochter-Gespann, die bei mir so eine männliche Puppe gekauft haben.
Spannend.
Wo du dann als Verkäufer, also wie gesagt, auch ganz nette Leute, um Gottes Willen, wo du natürlich im Vorfeld einen Anruf bekommst und da sagt jemand, ne, ja, ich möchte gerne so eine Puppe kaufen, eine Frau, und dann denkst du schon so, okay. Ja, ich komme am Samstag mit meiner Mutter mal vorbei, wir wollen uns da mal beraten lassen bei ihnen. Und dann der Moment, wo du denkst, verarsch wen anders. Und Samstagmorgens geht die Tür auf. Guten Tag, ich hatte angerufen. Meine Mutter kommt auch gleich.
Geil.
Cool. Ja, also die Geschichte ist auch ein bisschen, geht dann noch viel weiter bis zur Auslieferung, die dann auch sehr, sehr einzigartig war. Und daraus habe ich halt einzelne Kapitel gemacht und habe gesagt, das muss man einfach aufschreiben, weil ich muss diese Geschichten natürlich, so wie ich sie jetzt gerade auch erzähle, immer und immer wieder zum Besten geben. Und habe gesagt, das ist einfach so spektakulär. Ich glaube daran, dass das erstens ein Buch wert ist. Ich würde sogar weitergehen und würde glauben, dass es ein wirtschaftlicher Erfolg sein kann, aber das ist gar nicht der Beweggrund. Der Beweggrund ist einfach, diesen Lebensabschnitt quasi für mich nochmal so zu verarbeiten. Und deswegen habe ich jetzt einen Co-Autor gesucht. Witzigerweise auch wieder mein Freund, der damals der Existenzgründungsberater war, Carsten, mit dem sich aus dieser Existenzgründung an auch eine Freundschaft ergeben hat. Und wo sich jetzt rausgestellt hat, was ich auch die ganzen Jahre gar nicht wusste, dass er leidenschaftlich gerne schreibt, auch eine Kolumne in der Zeitung schreibt, in einem Magazin schreibt. Und der mich dann jetzt auch wieder darauf gebracht hatte, weil den hatte ich das mal erzählt, vor 3 Jahren, ne? Ich habe angefangen, ein Buch zu schreiben. Ich habe auch schon mal ein Buch geschrieben. Echt? Wusste ich gar nicht. Cool. Und dann hatten wir uns jetzt mal längere Zeit nicht gesehen. Und dann haben wir uns dann aber jetzt mal wieder getroffen, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Und er sagte, und, was macht dein Buch? Und ich so, ja, keine Ahnung, in Stocken geraten, liegt jetzt da so, muss ich mal, wenn ich Zeit habe, gehe ich mal wieder dran. Und dann hat er mich immer wieder so angeschubst und hat gesagt, so, ey, was macht denn dein Buch eigentlich? Das musst du doch mal fertig machen, das ist doch irgendwie ein geiles Thema. Ich so, ja, aber irgendwie, ich brauche einen Co-Autor. Und irgendwie, wenn ich das schreibe, kann das keiner so richtig lesen, weiß ich nicht. Kann ja auch nicht richtig schreiben. Also ich meine, weißt du so, ich bin ja kein Autor und...
Ja, wollte ich gerade fragen. Also Bill, gehst du jetzt unter die Buchautoren? Ist das jetzt nee. Einfach so ein Projekt, ist, was jetzt da halt irgendwie so...
Nein, das ist ein Projekt, das mache ich einfach für mich selber, weil ich einfach dieses Thema abschließen will, weil ich es einfach geil finde und weil ich glaube, dass es... Also ich glaube, die Welt braucht dieses Buch.
Ja, das glaube ich auch.
Also nicht die Welt braucht dieses Buch, aber ich glaube, wenn die Leute in den Buchladen ihres Vertrauens gehen und sehen so ein Buch da drinnen stehen, ich glaube, dass sie das lesen. Und ich glaube auch, aufgrund dieser großen medialen Aufmerksamkeit, die ich habe, weil ich habe natürlich nicht nur Welt der Wunder Extra und diese Themen gemacht, ich habe ja auch ganz viele andere Sachen gemacht. Nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Ich bin in Holland gewesen, ich bin in Schweden gewesen im Fernsehen, in Italien bei Rai Uno gewesen. Also es ist ein wahnsinnig... ein wahnsinnig populäres Thema. Aha. Und wenn du halt so ein Thema hast und du weißt, du bist der Einzige, der diese Geschichten so erzählen kann, weil du der Einzige bist, der sie erlebt hat, und es gibt eh schon so ein großes mediales Interesse, ne, da schließt sich für mich der Kreis einfach, dass man sagt, okay, das muss man in einem Buch verarbeiten, und wenn man ganz viel Glück hat, dann kaufen es die Leute sogar.
Das ist super spannend. Da kommt bei mir gerade nochmal der Gedanke Personenmarke, wo wir ja vorher auch über mich so ein bisschen gesprochen haben, aber das würde jetzt den Rahmen der heutigen Sendung sprengen. Ich habe auf jeden Fall total Bock, an der Stelle nochmal anzuknüpfen, weil da noch so viele Türen unterwegs aufgegangen sind, in denen ich einfach auch aus Eigeninteresse gerne nochmal reingehen würde. Man hat ja auch das Thema Auto gemerkt, da gab es ja auch noch Geschichten zu erzählen. Mein Impuls ist gerade, dir jetzt zum Abschluss nochmal die Frage zu stellen, vor diesem Hintergrund, was du jetzt erzählt hast, auch mit so Personenmarke, Buch, und wer ist Mitja Klem heute?
Also ich sehe mich ja selbst so ein bisschen selbstironisch, hoffentlich ist das richtig reflektiert. Deswegen sage ich ganz oft, wenn die Leute mich fragen, was machst denn du eigentlich, dann antworte ich gerne, alles ein bisschen und nicht so richtig. meine erste Mitbewohnerin hat damals schon zu mir gesagt, damals habe ich es als Beleidigung empfunden, irgendwie bist du ein Überlebenskünstler, ein Lebenskünstler. Das ist die Zeit gewesen, als ich als DJ noch wirklich hauptberuflich unterwegs war. Habe ich damals als Beleidigung empfunden, habe gesagt, Alter, das ist doch keine Lebenskünstlerei, was ich hier mache, das hat Fundament. Heute weiß ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ein Lebenskünstler bin und vielleicht ist das so ein bisschen mein alter Ego. Deswegen sage ich auch gerne, habe ich vorhin übrigens auch zu dir gesagt, wenn du dich daran erinnerst, ich sage immer so ein bisschen, ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie Charlie Harper. Mhm. Ja, also meine Motivation ist heute nicht mehr unbedingt irgendein riesengroßes Ding aufzubauen, um mir irgendwie ein Denkmal zu setzen. Bei mir ist es so, dass ich in meinem Müßiggang relativ glücklich bin. Ich komme ganz gut über die Runden. Ich habe mir ein bisschen was aufgebaut. Ich glaube, wie gesagt, es kommt drauf an, ob man von oben oder von unten kommt, aber ich glaube, dass es mir insgesamt finanziell ganz gut geht und dass es mir menschlich ganz gut geht vor allem. Ja, würde aber schon gerne, oder würde mir schon wünschen, also das ist nochmal so ein Ehrgeiz, den ich in mir habe, ich würde schon gerne noch einmal über losgehen. Mhm. Aber nicht mit viel Arbeit und nicht mit einem großen Rad. Zum Beispiel Traumvorstellung, und da muss man ja auch ehrlich sein, also wie gesagt, man stapelt ja immer tief und sagt, okay, so ein Buch schreibt man für sich selber, wenn es keiner kauft, ist mir auch egal. Auf der einen Seite stimmt das, auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass meine kindliche Überzeugung und meine große Hoffnung und auch eben dieses Wissen, dass das Potenzial einfach da ist und dass du natürlich auch zu jedem Zeitpunkt deines Lebens immer noch alles erreichen kannst, ist natürlich die große Hoffnung, dass ich damit natürlich einen Erfolg erziele. Mhm. Ist natürlich, klar ist das die Hoffnung, ja. Mhm. Wenn es nicht so ist, bin ich auch nicht enttäuscht, das ist kein Problem. Aber die Hoffnung ist auf jeden Fall da.
Sehr, sehr schön. Das heißt, du beschließt hiermit heute sozusagen, um jetzt mit das mit einem, ich habe den Impuls, das nicht als Hoffnung stehen zu lassen, sondern ich habe den Impuls, das irgendwie, ich würde gerne rausgehen mit, das wird geil.
Ja, das wird auf jeden Fall geil. Das wird auf jeden Fall so geil, wo wir auch beim Thema Investment sind, wo wir ja vorhin drüber geredet haben, dass ich gesagt habe, aktuell bin ich so aufgestellt, dass ich nicht wirklich viel arbeiten muss. Also ich habe ein gewisses Polster und ich habe ein gewisses Geld, das fest reinkommt. Und ich krorkel zwar so ein bisschen rum, aber ich habe tatsächlich meinen Fokus oder mein Fahrplan fürs nächste Jahr ist tatsächlich der Fokus auf dieses Buch. Ich will dieses Buch jetzt zu Ende bringen. Wir fangen jetzt im Oktober an, weil der Carsten jetzt keine Zeit hatte. Ich habe schon angefangen, weiterzuschreiben. Schicke ihm jetzt nach und nach die ganzen Kapitel, die er überarbeitet. Und wir haben jetzt gesagt, im nächsten Jahr setzen wir beide den Fokus drauf. Glücklicherweise hat er auch gerade ein Polster, mit dem er sich das halt erlauben kann. Ja, und das ist so, mein Fahrplan fürs nächste Jahr ist in erster Linie wirklich dieses Buch.
Fahrplan ist für mich das Stichwort in Bezug auf die fortgeschrittene Zeit. Wir haben ja am Anfang schon relativ viel gequatscht in unserem Vorgespräch. Da gäbe es auch super spannende Impulse, auch zu meiner Geschichte. Ich bin ja immer noch fest entschlossen, Millionär zu werden. Und auch da gibt es super spannende Geschichten auf diesem Weg. Die passen aber heute nicht mehr in diese Folge. Ich habe den Impuls neben der Tatsache Fahrplan, dass du deinen Zug erwischt und ich meinen nächsten Anschlusstermin. Den Impuls, dass wir dieses Interview nochmal fortsetzen in einer weiteren Folge. Und da komme ich zu dir nach Kassel, nämlich mit meinem 71er Mustang. Da stehen ja auch interessante Entscheidungen an. Und dann gucken wir mal bei dem Helmut Eberlein vorbei, dem Ferrari-Händler, und schauen mal, ob der vielleicht auch was dazu sagen möchte. Ich habe Lust, weitere Türen aufzustoßen. Ich habe Lust, mit dir weiter mich zu inspirieren. Und du hast jetzt das Schlusswort. Wie möchtest du die Menschen, die gerade zuschauen, inspirieren? Was möchtest du denen mitgeben auf dem Weg zu ihrem Erfolg?
Überlegt euch, was ihr wirklich wollt im Leben. Und damit meine ich nicht irgendwie materielle Werte oder, ne, oder ich könnte mir vorstellen, wenn ich das und das mache, dass ich glücklich werde, sondern überlegt euch, was euch wirklich glücklich macht. Und nicht, was ihr euch wünscht, was euch glücklich machen könnte, sondern was macht dich wirklich glücklich? Und das musst du machen.
Sehr geil. Mitja, ich danke dir für dieses Schlusswort. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich finde es total geil und ich freue mich auf alles Weitere, was da kommt. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.